Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt Sie ganz herzlich Silke Hane. 30% Wirtschaftseinbruch, das klingt gewaltig. Und damit rechnet die US-Notenbank Federal Reserve in den Monaten April bis Juni einschließlich. Ein Thema dieser Sendung, genau wie die Rezession in Japan, die wesentlich milder ausfällt. Wir fragen im Gespräch mit einem Experten, was unterscheidet die Entwicklung dieser Länder und wohin geht die Reise für Europa. Außerdem bis 14 Uhr bei uns im Deutschlandfunk. Welche Optionen hat der Krisenkonzern ThyssenKrupp noch zu seiner Rettung? Heute tagt der Aufsichtsrat. Zunächst also nehmen wir die Entwicklung in den zwei der größten Volkswirtschaften außerhalb Europas an, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika. Japan ist seit Jahren bekannt für niedrige Wachstumsraten, demografischen Wandel und doch auch relativen Wohlstand. Jetzt rutscht das Land in eine Rezession. Zum zweiten Mal in Folge ist die Wirtschaft in einem Quartal geschrumpft, nach Ende 2019 nun auch in den ersten drei Monaten 2020. Und die Politik rechnet mit einem weiteren Rückgang. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Zum zweiten Mal nacheinander ist Japans Wirtschaft geschrumpft, mit 3,4% im letzten Quartal, allerdings nicht so stark wie Ende 2019. Da hatte es mit 7,3% den stärksten Einbruch seit mehr als 5 Jahren gegeben. Anlass zum Aufatmen sind die jüngsten Zahlen dennoch nicht, denn Japan befindet sich wegen des Coronavirus erst seit April im Ausnahmezustand. Das heißt, erst seitdem sind viele Geschäfte geschlossen und die Menschen gehalten, zu Hause zu bleiben. Japans Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung Nishimura sagte wohl auch deshalb mit Blick auf das weitere Jahr: Von April bis Juni wird das Bruttoinlandsprodukt noch gravierender zurückgehen und für eine ganze Weile abflauen. Der private Konsum, der 60% der japanischen Wirtschaftsleistung ausmacht, ging bereits zurück. Bereits zuvor hieß es aus dem japanischen Kabinett, die gegenwärtige wirtschaftliche Situation sei die größte Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Anfang April hatte die Regierung ein Konjunkturpaket in Höhe von umgerechnet 900 Milliarden Euro verabschiedet und kleinen und mittleren Unternehmen sowie allen Bürgern und Bürgerinnen finanzielle Unterstützung zugesagt. Allerdings zeigen diverse Umfragen übereinstimmend, dass das Geld wegen zu viel Bürokratie nicht bei den Betroffenen ankommt.
Katrin Erdmann aus Tokio. Die japanische Wirtschaft ist erneut geschrumpft und befindet sich damit in einer Rezession. Und auch in den USA wird mit einem Einbruch der Wirtschaft gerechnet. Wie dramatisch dieser ausfallen könnte, hat der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, in einem Interview skizziert. Thilo Kössler berichtet.
Noch ist das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nicht absehbar. Doch Fed-Chef Jerome Powell stimmte schon einmal auf das erwartete Schreckensszenario im zweiten Quartal dieses Jahres ein. Nach Einschätzung der Federal Reserve dürfte die US-Wirtschaft um 30% schrumpfen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte mit dieser negativen Entwicklung Schritt halten. Damit einher geht ein befürchteter Anstieg der Arbeitslosenquote auf bis zu 25%. Ja, bestätigte Jerome Powell im Interview mit dem Fernsehsender CBS. Das sei in etwa die Prognose der Notenbank.
There are a range of perspectives, but those numbers are sound about right for what the peak may be.
Dennoch will Jerome Powell keinen direkten Vergleich mit dem Ausmaß der großen Depression in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ziehen. Damals lag die Arbeitslosigkeit in den USA ebenfalls bei 25%. Der Absturz der Wirtschaft infolge der Corona-Krise sei zugegeben jäh, werde aber sehr viel kürzer ausfallen als damals.
It's going to be a very sharp downturn. It should be a much shorter downturn than you would associate with the 1930s.
Gleichwohl werde sich die Krise noch eine Weile hinziehen, befürchtet Jerome Powell. Es werde einige Zeit brauchen, bis die Wirtschaft wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren könne. Die Folgen würden vermutlich bis Ende nächsten Jahres spürbar sein.
It may take a period of time. It could stretch through the end of next year. We really don't know.
Sofern es nicht zu Rückschlägen wie einer zweiten Infektionswelle kommt, könne der Erholungsprozess bereits in der zweiten Jahreshälfte einsetzen, meint Jerome Powell.
Assuming there's not a second wave of the coronavirus, I think you'll see the economy recover steadily through the second half of this year.
Die amerikanische Notenbank und der US-Kongress müssten sich darauf einstellen, weitere Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um dauerhaften Schaden von der Wirtschaft und den persönlichen Finanzverhältnissen der Bürger abzuwenden. Der US-Kongress hat bereits ein Hilfspaket in Höhe von $3 Billionen zur Verfügung gestellt, eine ähnliche Summe, die die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus letzte Woche verabschiedet hat, droht vom republikanisch dominierten Senat blockiert zu werden. Der entscheidende Faktor für erneutes Wachstum und Vertrauen in die Wirtschaft ist jedoch nach Einschätzung von Jerome Powell die Eindämmung des Virus. Und dafür werde vermutlich die Entwicklung eines Impfstoffs maßgeblich sein.
For the economy to fully recover, people will have to be fully confident, and that may have to await the arrival of a vaccine.
Nach den Worten von Jerome Powell verfügt die Fed nach wie vor über ein ausreichendes Instrumentarium, um in dieser Krise gegenzusteuern. Negativzinsen schloss Fed-Chef Powell im CBS-Interview jedoch ausdrücklich aus. Es komme darauf an, dass die Gesellschaft in dieser Krise zusammenstehe und sich gegenseitig helfe. Dann, so Powell, wird es relativ schnell wieder aufwärts gehen.
We're going to need to help each other through this, and we will.
Ein zuversichtlicher Fed-Chef im Bericht von Thilo Kössler aus Köln. Er ist unser Washington-Korrespondent, aber derzeit wegen der Einreisebeschränkungen hier. Die wirtschaftliche Lage in den großen Volkswirtschaften entwickelt sich also höchst unterschiedlich. Milde in Japan, aber in den USA wird mit einem tiefen Absturz gerechnet. Darauf wollen wir näher eingehen und schalten dafür nach Frankfurt. Dort ist mir unsere Börsenreporterin Claudia Werle zugeschaltet. Frau Werle, bleiben wir zunächst in den USA. Dort kündigt sich eine scharfe Rezession an. Wie sieht man das an den Finanzmärkten?
Ja, das sieht man mit großer Sorge. Ich habe kurz vor der Sendung mit Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock darüber gesprochen und auch mit ihm zunächst der Blick nach Amerika. Die USA ist ja immerhin die größte Volkswirtschaft der Welt und dennoch hat Martin Lück gesagt, man müsse die schlechten Zahlen relativieren. Was ihn denn so zuversichtlich macht, wollte ich von ihm wissen und hier ist seine Antwort.
Na, das sind vor allem die bisher sehr, sehr gut aufgestellten Technologieunternehmen, aber auch in anderen Bereichen. Amerika ist zu etwa 70% vom Konsum abhängig. Das heißt, die amerikanischen Konsumenten müssen im Grunde dann die Wirtschaft auch wieder nach oben ziehen. Deshalb ist es ja so wichtig, dass die Arbeitslosigkeit sich auch schnell wieder relativiert oder erholt. Und das sollte dann dazu führen, die große Serviceorientierung, auch der große Anteil der Dienstleistungen, dass sich die Wirtschaft relativ schnell wieder erholt. Das hat in vergangenen Rezessionen auch recht gut funktioniert.
Warum kann das so schnell passieren?
Das kann deshalb schnell passieren, weil die Regierung in Zusammenarbeit mit der Notenbank ein nie dagewesenes Konjunkturprogramm beschlossen hat. Insofern kann man sagen, dass hier die Regierung und die Notenbank zusammen versuchen, sozusagen eine Brücke zu bauen durch den Wirtschaftseinbruch, den die Corona-Krise verursacht hat.
Kommen wir zu Japan. Japan in der Rezession, die Notenbank interveniert und das schon vor dem Ausbruch der Pandemie, allerdings mit mäßigem Erfolg.
Japan hat ja sowieso ein strukturell sehr schwaches Wachstum, was alleine schon an der Demografie liegt. Japan ist ja die älteste Bevölkerung der Welt. Corona trifft jetzt eine relativ stark in die Weltwirtschaft exponierte japanische Wirtschaft umso härter. Und das versucht die Regierung halt mit diesem riesigen Konjunkturprogramm zu bekämpfen.
Was macht die Lage in Europa so schwierig?
Europa ist ja nach wie vor ein Flickenteppich. Im Moment ist das große Problem in Europa, dass wir eben kein Bundesstaat sind, dass wir praktisch hier uns über verschiedene Jurisdiktionen, über verschiedene Regierungen abstimmen müssen und dass natürlich auch einzelne Regierungen, einzelne Länder hier mehr Feuerkraft haben als andere. Denken wir an Deutschland, wo ein relativ großes Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht werden konnte und vermutlich weitere folgen werden. All diese Möglichkeiten haben viele andere Länder, vor allen Dingen in Südeuropa, in der Form nicht. Das heißt, die Corona-Krise vertieft noch die Spaltung Europas. Und da wir nicht mit einer Stimme sprechen, wirkt Europa natürlich neben anderen Volkswirtschaften, wo die Regierung für eine Region, für ein Land beschließen kann, noch mal deutlich schwächer.
Wer hat die besten Chancen, aus dieser schwierigen Lage wieder rauszukommen?
Die besten Chancen hat derzeit vermutlich China bzw. Asien insgesamt. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Asiaten auch durch die Erfahrung mit SARS-1 vor 17 Jahren besser darauf vorbereitet waren, schneller reagiert haben und offensichtlich auch die asiatischen Bevölkerungen disziplinierter sind im Umgang mit den Maßnahmen, die die Regierungen beschließen. Man sieht das nicht nur in Autokratien in Asien, sondern beispielsweise auch in Ländern wie Taiwan oder Südkorea, die ja auch relativ liberale Demokratien sind. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt mit dem Überwinden der Krise in China auch auf einem guten Weg sind für die Region insgesamt. Allerdings gibt es natürlich da auch Effekte, indirekte Effekte, die durch die Schwäche der Weltwirtschaft, also der Partner in Europa und Amerika, dann auf Asien zurückwirken.
Der Schuldenberg ist jetzt schon hoch, er wird weiter wachsen. Wer soll das alles bezahlen?
Das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die nach der großen Finanzkrise 2008, 2009 nie endgültig beantwortet worden ist. Der Versuch lief über das Erzeugen von Inflation. Also eine der entscheidenden Fragen auch, wenn die Wirtschaft sich beschleunigt, wenn sie sich erholt nach der Corona-Krise und sie wird sich erst vollständig erholen, wenn ein Impfstoff vorhanden ist, also irgendwann frühestens im nächsten Jahr. Die Frage, gelingt es auch, Inflation zurückzubringen? Denn nur in einem inflationären Umfeld wird es dann auch möglich sein, diese Schuldenstände wieder abzubauen. Sollte das nicht der Fall sein, muss man über andere Schritte nachdenken bis hin zum Schuldenschnitt.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, soweit Einschätzungen zur weltweiten Konjunktur. Frau Werle, kommen wir jetzt zum Aktienhandel. Was macht der denn aus den Nachrichten aus den USA und Japan?
Der DAX zieht wirklich kräftig an, mehr als 3% im Plus. Er steigt auf 10.791 Punkte. Da schwingt einfach sehr viel Hoffnung mit, dass die gewaltigen Konjunkturprogramme, die weltweit aufgelegt werden, der Wirtschaft Schwung verleihen. Die großen Notenbanken signalisieren ja auch, wir sind da. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Wirtschaft und die Geldströme zu stabilisieren. Das sind einfach Strohhalme, an die man sich gerne klammert. Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn wieder gestiegen. Das wird dahingehend interpretiert, dass die Nachfrage steigt, dass wieder mehr Öl bei der Industrie und beim Transport verbraucht wird, was auf eine wirtschaftliche Erholung hindeutet. Morgen kann die Welt aber schon wieder ganz anders aussehen.
Stichwort Transport. Besonders deutlich legen die Autowerte zu. Warum?
Die Autobauer hatten ja Corona-bedingt an vielen Standorten die Produktion ruhen lassen. Jetzt werden die Bänder so langsam wieder hochgefahren. VW beispielsweise nimmt die Produktion in Argentinien wieder auf mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten. Man kann das auch in einem etwas größeren Zusammenhang sehen, wenn es in vielen Ländern wieder Lockerungen gibt, wenn Geschäfte öffnen, wenn also wieder so ein Stück weit Normalität einkehrt, dann hoffen viele Autohersteller davon mit profitieren zu können. Gut, man darf halt auch nicht vergessen, die Autobranche gehörte zu denjenigen, die besonders durch Corona gelitten hatten. Und bei niedrigeren Kursen steigt der ein oder andere auch gerne wieder ein. Die Autoaktien heute bis über 5% im Plus.
Die Telekom will gegebenenfalls Anteile ihrer US-Tochter vom japanischen Softbank-Konzern zurückkaufen. Wie wird das bewertet?
Gut, T-Aktien 1,4% im Plus. Die Geschäfte in den USA laufen gut, aber ob dieser Verkauf wirklich zustande kommt, das muss man erst einmal abwarten.
Und Gold steigt auf den höchsten Stand seit 7 Jahren. Was steckt dahinter?
Die Feinunze 1.764,70 $. Gold gilt ja als so etwas wie eine Krisenwährung. Wenn es keine Zinsen gibt, Zinsen gibt es auch beim Gold nicht, dann wird diese Währung wieder attraktiver. Kurz der Euro, der wird mit einem $1.0814 gehandelt und die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,58%.
Börseninformationen von Claudia Werle, vielen Dank. Die irische Airline Ryanair gilt als Mutter aller Billigfliegerei und als Unternehmen, das sein Profitstreben mit knallhartem Geschäftsgebaren durchsetzt, auch gegenüber Beschäftigten. Das zeichnet sich auch jetzt in der Corona-Pandemie ab. Zwar hat Ryanair zuletzt gut verdient, sieht sich aber wie alle anderen Airlines wegen der Reisebeschränkungen weltweit vor einem schwierigen Jahr. Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfte das den Job kosten. Einzelheiten zum Blick aufs Geschäft von Ryanair hat Brigitte Scholtes.
1 Milliarde Euro Nettogewinn, das sind Zahlen, die sich vor allem bei einer Fluggesellschaft in diesen Zeiten nur auf das vergangene Geschäftsjahr beziehen können. Das endet bei Ryanair Ende März. Bis dahin beförderte der irische Billigflieger knapp 149 Millionen Passagiere, etwa 4% mehr als im Vorjahr. Ohne den Shutdown Mitte März wären es noch 5 Millionen mehr gewesen. Doch das sind Zahlen aus einer anderen Welt. Nun schätzt die Fluggesellschaft ihren Verlust allein zwischen April und Juni auf 200 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen mit der Hälfte gerechnet. Börsianer zeigten sich dennoch erfreut. Sie hatten mit noch Schlimmerem gerechnet. Der Kurs der Aktie legte deutlich zu. So meint etwa Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Ryanair hatte schneller geschafft, als angenommen, die Kosten zu reduzieren. Ich vermute mal, die haben sehr schnell Personal freigesetzt auf der einen Seite und haben sofort die Investitionspläne gekürzt und gestrichen und dadurch auch Kosten und auch Liquidität eingespart.
Ryanair hat auch die Kosten für den sinkenden Kerosinpreis schon in seinen Zahlen für das letzte Jahr verarbeitet. Das betrifft vor allem die Sicherungsgeschäfte, die noch zu einem viel höheren Ölpreis abgeschlossen worden waren. Deshalb bleibt für die Aktionäre nur ein Gewinn von knapp 650 Millionen Euro übrig. Kosten gesenkt haben die Iren aber auch über die schnelle Freisetzung von bisher 3.000 Mitarbeitern. Und es dürften noch mehr werden, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary an. Wie viele? Das komme auch auf die Gewerkschaften an. Wenn wir im Juli wieder fliegen werden, werden wir deutlich weniger Piloten und Flugbegleiter benötigen. Die Herausforderung für die Gewerkschaften ist, die Jobverluste zu minimieren. Das können wir aber nur schaffen, wenn sie einem 20-prozentigen Lohnverzicht zustimmen. Ansonsten werde etwa die Basis in Wien Ende des Monats schließen. Auch andere könnten auf der Kippe stehen. O'Leary wetterte auch gegen die Staatshilfe für die großen Fluggesellschaften wie Air France, KLM, Alitalia und wohl auch Lufthansa. Das ist illegal. Es verstößt gegen die Staatshilferegeln der EU und gegen gerechte und gleiche Wettbewerbsregeln. Die Fluggesellschaften, die vor der Corona-Krise am stärksten waren, wie Ryanair, EasyJet oder British Airways, werden in vielerlei Hinsicht geschwächt, weil wir nun den durch die Staatshilfe gestärkten Airlines wie Lufthansa, Air France oder Alitalia gegenüberstehen. Auch in anderer Hinsicht drückt Ryanair seine Ausgaben. So werden Kunden vertröstet, die wegen der Flugausfälle nicht fliegen konnten. Wenn sie eine Rückerstattung wünschen, dann erhielten sie die, Zitat, zu gegebener Zeit, wie es in Kundenanschreiben heißt. Die Airlines versuchen möglichst Erstattungen zu vermeiden, auch Lufthansa. Allein bei der Kranich-Linie macht das 2 Milliarden Euro aus. Die flüssigen Mittel schwinden bei ihr ohnehin schnell. Deshalb rechnen Beobachter auch damit, dass im Laufe der Woche die Verhandlungen mit der Bundesregierung abgeschlossen werden.
Brigitte Scholtes über die jüngsten Entwicklungen in der Luftfahrt. Die Unternehmen haben große Geldsorgen, weil sie wegen der Corona-Pandemie kaum noch fliegen. Schon weit vor der sich anbahnenden Rezession galt der Industriekonzern ThyssenKrupp als Krisenunternehmen. Der Verkauf der ertragreichen Aufzugsparte im Februar sollte eigentlich zum Befreiungsschlag werden, aber jetzt schmilzt das Geld dahin, wie ein Investor sagt. Heute berät der Aufsichtsrat, wie eine neue Strategie aussehen könnte. In wenigen Minuten dürfte es losgehen. Mein Kollege Jörg Marksteiner beobachtet ThyssenKrupp seit langem. Frage an ihn nach Essen, Herr Marksteiner, wie genau sind die wirtschaftlichen Vorzeichen jetzt?
Ja, also inzwischen ziemlich besorgniserregend, das muss man so deutlich sagen. Das ist ein bisschen wie bei einem Patienten mit Vorerkrankung, der sich jetzt auch noch das Coronavirus eingefangen hat. Denn ThyssenKrupp ist seit Jahren finanziell ausgezehrt. Jedes Jahr fließt mehr Geld raus, als reinkommt. So, und jetzt sind durch Corona über Nacht noch viele Kunden, vor allen Dingen ein Hauptkunde, ausgefallen, nämlich die Autoindustrie. Stahlbleche, Stoßdämpfer, Lenkungen, all das hatte man bisher an die Autoindustrie geliefert. Jetzt mussten viele Werke gedrosselt werden. Zeitweise waren sie ganz zu 30.000 Mitarbeiter bei ThyssenKrupp weltweit in Kurzarbeit. Das sind keine guten Nachrichten und das führt dazu, dass in den vergangenen 6 Monaten nochmal 1 Milliarde Euro Verlust dazugekommen ist. Und das wirft diesen Konzern insofern zurück. Eigentlich sollte heute diese Sitzung eine Trendwende einläuten. Eigentlich sollte es heute, um es mal etwas flapsig auszudrücken, ums große Geldverteilen gehen. Denn es geht um 17 Milliarden Euro, die im Sommer auf den Konten bei ThyssenKrupp ankommen. Denn der Konzern hatte ja Ende Februar notgedrungen sein wertvolles Geschäft verkauft mit dem Bau und der Reparatur von Aufzügen und Rolltreppen. Und eigentlich wollte man heute entscheiden, dieses Geld, was reinkommt, was den Befreiungsschlag darstellen soll, welche Sparte bekommt wie viel und welche Sparte bekommt damit eine Zukunft. Aber jetzt durch Corona ist eben klar, man braucht viel, viel mehr Geld, um Löcher zu stopfen, um Schulden abzubauen, einen KfW-Kredit über 1 Milliarde Euro zurückzuzahlen. Und das macht eben den einzelnen Sparten große Sorgen, weil klar ist, für sie wird viel, viel weniger übrig bleiben.
Welche Optionen liegen denn dann jetzt noch überhaupt auf dem Tisch zur Rettung?
Also die spannende Frage ist wirklich, was bleibt eigentlich noch übrig von ThyssenKrupp, wenn weniger Geld da ist als gedacht? Denn was sich jetzt abzeichnet, ist, dass möglicherweise mehr Teile des Konzerns auf der Abschiedsliste landen als ursprünglich geplant. Teile des Fabrikbaus, Autozulieferersparte, teilweise, da schaut man sich schon nach Partnern um. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das demnächst auch für den Bau von Marineschiffen und U-Booten tut. Der Vorstand betont ja schon länger, wir brauchen einen nationalen Champion. Das klingt für mich so ein bisschen nach einem Versuch, mit anderen zusammenzugehen. Es gibt Berichte, noch unbestätigt, dass ThyssenKrupp heute eine Art Liste beschließen möchte, in der dann alles landet, was man loswerden möchte, was man dann quasi ins Schaufenster stellt. Das muss nicht unbedingt immer ein Verkauf sein, da sind auch Partnerschaften denkbar. Und man musste mal eigentlich hinhören, was ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz immer gesagt hat. Sie sagte, ich kann mir ThyssenKrupp künftig eher als so eine Art Unternehmensgruppe vorstellen, als ein von Bund, von mehr oder weniger selbstständigen Firmen. Und was denn dann eigentlich noch der Kern von ThyssenKrupp sein wird, denkt, das wissen wir nach der Aufsichtsratssitzung.
Bekannt ist ThyssenKrupp ja eigentlich für die traditionsreiche Stahlsparte. Was ist mit der?
Die sollte eigentlich das neue Kerngeschäft sein. Umso überraschender, dass es jetzt heute Medienberichte gibt, wonach ThyssenKrupp sich auch für die Stahlsparte nach möglichen Partnern umschaut. Es hat wohl erstmal den Stand von Sondieren und Ausloten, ist auch nicht bestätigt. Aber da werden chinesische, schwedische Stahlfirmen genannt. Auch nochmal die niederländisch-britische Tata, wo man ja schon einen Versuch unternommen hatte, was dann untersagt wurde von der EU-Kommission. Also es ist bekannt, Frau Merz, die ThyssenKrupp-Chefin, lässt gerne in Szenarien denken. Aber klar, solche Meldungen sorgen natürlich für gewaltige Unruhe bei den Mitarbeitern.
Informationen und Einschätzungen von Jörg Marksteiner. Danke nach Essen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will ein Milliardenpaket für Kommunen schnüren und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit 12 Milliarden Euro sollen entgangene Einnahmen der Kommunen bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Pandemie ausgeglichen werden. Mit 45 Milliarden sollen Altschulden getilgt werden, die natürlich schon viel länger auf den Kommunen lasten. Das ist umstritten. Ein Thema in unserer Wirtschaftspresseschau.
In der Badischen Zeitung heißt es: Scholz will den Kommunen die Schulden bezahlen und dafür einen Milliardenbetrag an Bundesmitteln bereitstellen. Wenn es tatsächlich so weit käme, würde der Plan geradezu Euphorie bei den hochverschuldeten Gemeinden in Deutschland auslösen. Doch umgekehrt würden sich Vertreter von Kommunen, die gespart und ihren Haushalt in Ordnung gehalten haben, veräppelt fühlen. Besser wäre ein dauerhafter Mechanismus, der die seriöseren Bürgermeister nicht benachteiligt und kein moralisches Dilemma schafft. Ein großer Wurf würde das Verhältnis von Bund, Ländern und Gemeinden so neu regeln, dass die Kommunen viel mehr Investitionsgeld direkt abrufen können. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an: Kommunalpolitiker der Union pochen darauf, kein Wasser in löchrige Eimer zu schütten. Sie fordern, vor einer Altschuldenübernahme sicherzustellen, dass die Kommunen hinterher in der Lage seien, mit ihren Einnahmen auszukommen. Nimmt man diese Forderung ernst, müsste der föderale Finanzausgleich überprüft und eventuell der Verteilungsschlüssel der Umsatzsteuer dauerhaft so geändert werden, dass mehr Geld bei schwächeren Kommunen ankommt. Das auszuhandeln ist schon in normalen Zeiten ein Kraftakt. Angesichts der finanziellen Unwägbarkeiten der Corona-Krise wird sich niemand daran wagen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Tourismus. Die Branche fürchtet Umsatzverluste in Milliardenhöhe und fordert jetzt einen Rettungsfonds, der nach Angaben des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft zwischen 6 und 15 Milliarden Euro groß sein soll. Doch die Bundesregierung sollte die Hilfsmaßnahmen sehr genau prüfen und dosiert vergeben, denn das Geld muss auch bei den Richtigen ankommen. Das sind vor allem die vielen mittelständischen Unternehmen, die solide gewirtschaftet haben. Kleine Reisebürobetreiber zum Beispiel, Busunternehmer oder Hoteliers. Die Heilbronner Stimme kritisiert Ungereimtheiten bei der Wiedereröffnung von gastronomischen Betrieben. Was ist eine Speisegaststätte, was nicht? Wie viele Personen pro Tisch sind erlaubt? Aus wie vielen Haushalten dürfen sie kommen? Ist die Erhebung der Gästedaten Pflicht oder nicht? Als Wirt, aber auch als Gast ist man der Verzweiflung nah. Wenn das die neue Normalität ist, dann brauchen wir dringend unsere alte zurück. So kann weder eine Gesellschaft noch die Wirtschaft funktionieren.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Hier folgen jetzt die Nachrichten und dann Deutschland heute mit Berichten aus den Bundesländern. Heute unter anderem aus Schleswig-Holstein. Dort öffnet auch die Gastwirtschaft wieder. Ob nach der Touristenebbe nun also die Touristenflut folgt, das hören Sie gleich hier ab 14.10 Uhr im Deutschlandfunk. Damit viel Freude. Fürs Zuhören bis hierher dankt Ihnen ganz herzlich Silke Hane. Tschüss.